Einige sind erstaunt, der Pastor hat sich verändert. Aber unser Pastor, der ist ein paar Tage in Urlaub. Aber wir danken trotzdem, dass wir uns hier in der Familie Gottes versammeln dürfen und aus seinem Wort lernen dürfen. Er ist aber wieder am Sonntag wieder hier. Wenn da noch nähere Fragen sind, könnt ihr ihn dann am Sonntag fragen. Ja, ich habe hier eine komische Geschichte gelesen. Wer schon mich öfters mal gehört hat, der weiß, ich bin sehr gerne mit Märchen und mit Legenden. Und ich habe heute eine komische Geschichte gelesen und die Quelle ist unbekannt. Und da heißt es, komisch, dass 50 Euro nach so viel aussehen, wenn man sie aber in der Kirche spendet, aber so wenig sind. Wenn man damit einkaufen will, komisch, wie lange es dauert, Gott für eine Stunde zu dienen, aber wie schnell 60 Minuten mit Freunden vergehen. Komisch, wie lange ein paar Stunden in der Kirche sind und wie kurz sie sind, wenn man zu Hause ein Video guckt. Komisch, wenn uns nichts einfällt, was wir beten können, aber unserem Freund immer etwas zu erzählen haben. Komisch, wie spannend es ist, wenn es im Fußball und die Nachspielzeit geht und wie wir da auf die Uhr schauen, wenn der Gottesdienst länger dauert als sonst. Komisch, wie schwer es ist, ein Kapitel der Bibel zu lesen. Aber leicht ist es, 100 Seiten eines Bestseller-Romans zu verschlingen. Komisch, wie sich die Leute auf einem Konzert oder bei einem Spiel um die vorderen Plätze bemühen und sich um einen der hinteren Plätze in der Kirche drängeln. Komisch, dass wir 2 oder 3 Wochen Vorwarnung brauchen, um ein kirchliches Ereignis in unseren Plan zu bringen, ihn für andere Ereignisse aber im letzten Augenblick umändern können. Komisch, wie schwer es für die Leute ist, die gute Nachrichten weiterzugeben, aber wie leicht es ist, den neuesten Klatsch und Ratsch zu verbreiten. Komisch, wie wir der Zeitung glauben, aber in Frage stellen, was in der Bibel sagt. Komisch, wie sich die Witze im Internet verbreiten, aber wenn man anfängt, Nachrichten, die Gott verherrlichen, zu versenden, denken die Leute 2-mal nach, ob sie die weiterschicken. Komisch, oder? Lachst du oder denkst du nach? Verbreite die gute Nachricht und gib Gott die Ehre. Komisch, wie viele auf deiner Adressliste die E-Mail nicht erhalten, weil du dir nicht sicher bist, dass sie an irgendetwas glauben. Komisch, traurig oder trau dich. Und wir trauen uns heute, die gute Nachricht weiterzugeben. Und herzlichen Dank, Jelica, dass du so viele Traktate immer verteilst und weitergibst. Du traust dich auch. Und sehr viele von uns trauen sich. Ja, wenn man so die Nachrichten hört, so wie gestern, hat uns ja das Unwetter auch ereilt hier in Berlin. Und ich freue mich für jeden Einzelnen, der heute hierher gekommen ist, weil ja auch für heute sowas gesagt worden ist. Aber wir sind die Harten, wir kommen. Wir lassen uns von nichts abhalten. Ne? Man hört nur noch negative Sachen, wenn man so in der Welt ist. Aber hier bei uns gibt es jetzt gute Nachrichten. Und ich habe sie in ein dickes Buch gelesen, in der Bibel. Und dieses Bibel heißt die Gute Nachricht. Aber es gibt natürlich sehr viele andere Bibeln. Aber ist so, auch hier unser Pastor Johannes hat hier auch geschrieben, so kam die gute Nachricht zu uns. Das ist aus unserer Gemeinde Bibelschule, die einzelnen Sachen haben wir draußen. Das ist hier eben eingebunden im Buch. Ja, aber wir müssen auch lesen da drin. Und da steht auch in einem Buch, was ich geschenkt gekriegt habe, Bibel dir deine Meinung heißt das, von Arno Backhaus. Da heißt es, liest du eigentlich mal deine Bibel? Nein. Na, warum denn nicht? Na, weil ich so einfach das nicht verstehe. Aber als du jetzt einen Computer angeschafft hast, hast du doch vieles nicht verstanden. Na ja, da habe ich ja auch einen Computerkursus besucht. Sag mal, hast du einen Bibelkursus zu besuchen? Nein. Na, warum denn nicht? Weil ich, lass mich damit doch in Ruhe. Das verstehe ich nicht. Das kannst du doch nicht verstehen, das muss man einfach glauben. Und so haben wir sehr viele, nicht, die die Bibel abstauben zu Hause und die gute Nachricht eben nicht lesen. Der Philosoph Bertrand Russell sagte, solange man nicht annimmt, dass es einen Gott gibt, bleibt die Frage nach dem Ziel des Lebens sinnlos. In der guten Nachricht macht Gott seine Gerechtigkeit offenbar, seine Liebe, seine Treue. Jeder ist ihm wichtig. Jesus lebt und man kann ihn erfahren. Jetzt sagt ihr vielleicht, na, das wissen wir doch schon alles. Das brauchst du uns doch nicht zu erzählen, das ist doch nichts Neues. Das stimmt, ihr habt vollkommen recht. Aber meine Erfahrung ist, weil ich was weiß, gelesen habe oder gehört habe, brauche ich nicht danach handeln. Ich schlage das Buch wieder zu und sage vielleicht, alles wunderbar, aber Tante Erna könnte das vielleicht mal lesen. Das wäre genau das Richtige. Wisst ihr, ich habe viele Kochrezepte zu Hause. Lesen, aber wenn ich sie nicht selbst ausprobiere und sie nur im Schrank habe und koche und koste sie und nicht esse, weiß ich nicht, wie die schmecken. Wie oft isst du am Tag? 3-mal? Der Körper braucht es, Vitamine, Gemüse, Eiweiß, Mineralstoffe und so weiter. Aber wir brauchen auch geistige Speise, um Gottes Wort zu kennen, zu lernen und richtig zu verstehen. Zu verstehen, dass Jesus unser Retter ist, brauchen wir tagtäglich auch diese geistige Speise. Regelmäßig, nicht nur ab und zu. Nur dann können wir zu reife Menschen heranwachsen. So wie wir hier in der Welt, kommen wir auch erst als Baby, als Kinder, als Teenager, Erwachsene. Wir erfahren viel Leben in unser Leben. Und so ist es auch in geistige Sachen. Und da müssen wir eben viel daraus lernen. Und so ist es auch, da sagt Paulus im Epheserbrief 4,14, wir sind dann nicht mehr wie unmündige Kinder, die kein festes Urteil haben und auf dem Meer der Meinung umhergetrieben werden, wie ein Schiff von den Winden. Wir fallen dann nicht auf das falsche Spiel herein mit den betrügerischen Menschen, die andere zum Irrtum führen. Weißt du, wer du in Jesus bist? Gott gab dir ein neues Herz und du kannst selbst entscheiden, lebst du in der Adamsnatur weiter oder wirst in eigener Natur bestimmt oder willst du in Jesus leben? Dann nimm das neue Herz an und damit hat dich Gott verändert. Du bist dann in Christus und kannst dann sagen in voller Überzeugung, ich bin frei von aller Verdammnis. Wollen wir mal das alles zusammen sagen? Ich bin frei von aller Verdammnis. Ich bin gewiss, dass alles zu meinem Besten dient. Ich bin gewiss, dass alles zu meinem Besten dient. Ich werde von Gott nicht mehr verurteilt. Ich werde von Gott nicht mehr verurteilt. Ich kann nicht von Gottes Liebe getrennt werden. Ich kann nicht von Gottes Liebe getrennt werden. Ich bin auf ein festes Fundament gestellt. Ich bin auf ein festes Fundament gestellt, gesalbt und in Christus versiegelt. Ich habe ein neues Leben mit Christus und in der Gegenwart Gottes. Ich habe ein neues Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Ich bin gewiss, dass Gott das in mir angefangene gute Werk auch zu Ende führen wird. Ich bin gewiss, dass Gott das in mir angefangene Gut auch zu Ende führen wird. Ich bin ein Bürger des Himmels. Ich habe nicht den Geist der Angst erhalten. Ich habe nicht den Geist, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Ich kann Barmherzigkeit und Gnade finden. Wenn ich Hilfe nötig habe. Ich habe Gott zum Vater und das Böse kann mir nicht mehr schaden. Ich habe Gott zum Vater und das Böse kann mir nicht mehr schaden. Amen. Halleluja. Juhu. Aber wir müssen aufpassen. Wie oft verfluchen wir uns manchmal selbst, indem wir sagen, da ich bin. Ich bin ein Versager. Ich bin das und das. Das ist nicht von Gott. Das sagt Gott über euch, was wir eben gesagt haben. Ein gehässiger Mensch ist voller Falschheit, aber er versteckt sich hinter Schmeichelworten. Auch da müssen wir aufpassen. Und darum möchte ich heute mit Paulus Gebet übereinstimmen. Paulus hatte für seine Gemeinde gebetet und ich möchte mit seinen Worten dasselbe tun. Er betete, er ist der Vater, der alle Wesen in der himmlischen und in der irdischen Welt beim Namen gerufen hat und am Leben erhält. Ich bitte ihn, dass er euch aus dem Reich seiner Herrlichkeit beschenkt und euch durch seinen Geist innerlich stark macht. Ich bitte ihn, dass Christus in den Glauben in euch lebt und ihr fest in seiner Liebe wurzelt und auf sie gegründet seid. Ich bitte ihn, dass ihr zusammen mit der ganzen Gemeinschaft der Glaubenden begreifen lernt, wie unermesslich reich euch Gott beschenkt. Ihr sollt die Liebe erkennen, die Jesus zu uns hat und die alle Erkenntnis übersteigt. So werdet ihr umfassenden Anteil bekommen an der ganzen Fülle des Lebens mit Gott. Gott kann so viel unendlich an uns tun, als wir jemals von ihm erbitten können. So mächtig ist die Kraft, die in uns wirkt. Ihm gehört die Ehre in der Gemeinde. Und dadurch Jesus Christus in alle Generationen für Zeit und Ewigkeit. Amen. Durch Glauben war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam auszuziehen. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er komme. Durch Glauben siedelt er sich im Land der Verheißung an und wohnte in Zelte. Denn er erwartete die Stadt, die ihm Grundlagen hatte, deren Baumeister und Schöpfer Gott war. Würden wir das auch so tun? Würden wir so vertrauen? Und Elisa sagte, Herr Gott meines Herrn Abraham, lass es mir doch heute begegnen, wenn du noch Gelingen geben wolltest zu meinem Weg, auf dem ich gehe. Denn des Herrn Augen durchlaufen die ganze Erde, um fest zu denen zu halten, deren Herz in allem beständig mit ihm rechnet. Euch geschehe nach eurem Glaube. Peng, was wir glauben. Im Guten wie im Schlechten. Wir dürfen also mit Gott leben und zu jeder Zeit mit ihm rechnen. Abraham tat es. Er lebte fortwährend im Vertrauen. Er wandelte von Stunde zu Stunde, von Minute zu Minute mit Gott. Er rechnete immer mit ihm und man konnte wirklich von ihm viel lernen. Ich lade euch von ganzem Herzen ein, kommt wirklich regelmäßig in den Versammlungen. Regelmäßig. In jedem Treffen, das im Namen Jesus geführt wird, können wir was lernen. Petrus sagt, dass das Wort Gottes ein nicht verderblicher Samen ist. Er muss die Natur Gottes hervorbringen. Das Wort Gottes ist ein Samen und jeder Samen muss Frucht hervorbringen. Nach seiner eigenen Art. Und denkt nicht und glaubt nicht, ach, da brauche ich nicht hingehen, ich weiß ja schon alles. Ganz gefährlich. In Sprüche 26,12 heißt es, kennst du einen, der sich selbst für weise hält? Für einen Schwachsinnigen ist mehr Hoffnung als für ihn. Wir leben und lernen unser Leben lang dazu. Wisst ihr, wir haben zwei Kinder. Und das hört sich immer so gut an, wenn ich in Gruppen bin und sage, ich habe zwei Kinder. Aber die sind schon 44 und 45. Ich weiß immer nicht, warum die so schnell alt werden. Und als sie damals Babys waren, steckten sie alles im Mund. Erst hatten sie ihre kleinen Fingerchen so immer drin. Kennt ihr das? Und als sie älter wurden, fingen sie an zu krabbeln und steckten noch alles im Mund, was am Boden rumlag. Ihr lächelt alle, ihr habt davon Erfahrung, ja? Ob es jetzt nun ein Löffelchen ist, oder ob es ein Bausteinchen war, oder, das konnte auch ein kleines Tierchen sein. Sie haben alles im Mund gesteckt. wenn man nicht aufgepasst hat. Ja, weil sie wussten ja einfach noch nicht, was im Mund reingehört und was nicht. Und so ist es auch in unserem geistlichen Bereich oft. Wir müssen aufpassen, mit was wir uns geistlich ernähren. Was wir lesen, so wie auch im Natürlichen. Wir können auch nicht alles essen, wenn wir gesund bleiben wollen. Das hat meine Atkins-Diät gemacht. Nur Fleisch hier essen. Nur so manche Schweine halt oft nie wissen. Aber dann fing es mit Nieren an und sonst wie was. Wir können nicht alles essen, wenn wir gesund bleiben wollen. Und wir haben eine Verantwortung auch für unseren Körper. Und genauso ist es, von was ernähren wir uns tagtäglich? Was schauen wir uns an? So ist es im Geistlichen. Was hören wir uns an? Alles Mögliche, aber oft nicht die Wahrheit. Und unser Computer zwischen zwei Ohren nimmt alles auf. Und wir vergiften uns damit. Wir müssen nicht nur vorsichtig sein bei weltlichen Büchern, sondern auch bei geistlicher Literatur. Ich weiß, von was ich spreche, auch ich bin darauf reingefallen. Und die Menschen wollen immer Macht haben in der Welt. Und seit die Harry Potter Filme auf den Markt kamen, hat das Interesse am Okkulten zugenommen. Viele haben sich im Netz des Okkultismus dabei verfangen. Man kann aber auch, die Fall ist, dass manche Leute nur mit Bibelsprüche oder Verse kommen. Gibt's auch. Aber auch hier müssen wir achten, wir sind oftmals aus dem Zusammenhang gerissen. Wenn du eine Maus fangen willst, wie fängst du die? Mit Käse. Du könntest keinen vergiften, wenn du nicht etwas Gutes verpacken würdest. Von normalerweise würde keiner Gift schlucken. Es kommt immer auf das Motiv an. Hier ist etwas Gutes verpackt worden. Meine Mutter wollte nicht Schlechtes. Aber ich wollte nie als Kind Milch trinken. Und was hat sie gemacht? Sie hat Kakao reingemacht. Und dann habe ich sie getrunken. Aber es kommt manchmal auf die Kleinigkeiten an, auf die wir nicht achten. Gerade auf die Kleinigkeiten. Der Teufel nimmt auch gute Verpackung mit negativen Inhalt. Er nimmt gute Schriftstellen, damit du es schluckst und dir nichts Böses dabei denkst. Aber dann macht er so ein bisschen Gift darüber. Spurenelemente. Nicht umsonst steht im Jakobus, prüft alles und wachet. Wenn du anfängst, irgendetwas zu lesen und du merkst, dass es dein Glauben schmälert oder in Zweifel bringt, statt dein Glauben zu stärken, lege es weg und lies es nicht weiter. Wenn wir bei der Ernährung bleiben, gibt es ein Sprichwort. Du bist, was du isst. Und im gleichen Bereich, im geistlichen Bereich, ist das Gleiche. Babys sind leicht enttäuscht und können leicht abgelenkt werden. Aber auch Kinder sind leicht beeindruckbar und sprunghaft. Schaut euch die Kinder im Teenageralter an. Aber schauen wir uns auch selber mal im Spiegel. Wenn ein Evangelist oder ein bekannter Pastor kommt, der Namen und Rang hat, dann haben alle Zeit, dann kommen alle. Ist auch alles schön und gut. Und das Allerbeste und Freudigste daran, wenn jemand dadurch umgekehrt wird, dass einer umkehrt von der Finsternis ins Reich des Lichtes. Aber war das schon alles? Nein, das ist nur der Anfang. André Möhrig schrieb einmal, wenn wir es nicht zu unserem Ziel machen, in der Demut zu wachsen, können wir eines Tages feststellen, dass wir uns zwar an schönen Gedanken und Gefühlen, an feierlichen Handlungen und Glaubensaussagen berauscht haben, dass aber das einzige sichere Kennzeichen, ob wir wirklich mit Gott gehen, ist das Verschwinden unser eigenes Ego, unser Ich. Wir deuten die Welt, die wir betrachten, routinemäßig aus unserer Sicht oftmals. Das geht automatisch. Aber als Christen sollten wir lernen, das Leben aus Gottes Sicht zu sehen. In Matthäus steht, Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles, was ihr im Leben braucht, wird euch hinzugefügt werden. Kinder in der Welt sowie im geistigen Bereich sind immer voller Neugierde. Wenn ich mit meiner Einkaufstüte nach Hause kam, sind sie bald hineingekrochen in die Tüte. Sie wollten unbedingt wissen, was da drin ist. Und wenn ich sagte, ihr geht da nicht dran, gingen sie erst recht dran. Oft ist man auch von uns Christen enttäuscht. Und man muss aufpassen, sich nicht mit hineinziehen zu lassen. Wir sind alle im Lernprozess. Alle Mann. Und es ist ja oftmals so, dass man ja mit Leuten zusammen ist, da hört man den Klatsch und den Tratsch. Wer hat das getan? Oder wie ist der Umsatz an dem Büchertisch? Lohnt sich das denn überhaupt? Und überall, und ich muss sagen, ich habe das auch getan am Anfang. Ich wollte alles wissen, bis mir einer sagt, Mann, sei doch nicht so neugierig in allem. Das habe ich gesagt, ich bin doch gar nicht neugierig, ich bin nur wissbegierig. Aber das Wort Gottes lehrt uns, dass wir uns um unsere eigenen Angelegenheiten kümmern sollten. Gott möchte nicht, dass du deine Nase in die Angelegenheiten anderer Leute steckst. Aber wir müssen und dürfen nicht vergessen, früher gehörtet ihr auch selbst zur Finsternis, steht in Epheser. Doch jetzt gehört ihr zum Licht und weil ihr mit dem Herrn verbunden seid, verhaltet euch so, wie Menschen des Lichts sich verhalten sollten. Im Epheser steht's. Lernen wir also, den Mund zu halten und auf das zu achten, was mich angeht. In Sprüche 10, 19 heißt es, ein Mensch, der viel redet, versündigt sich leicht. Wer seine Zunge im Zaum hält, zeigt Verstand. Wir wollen ganz bewusst auf unsere Worte achten. Ich arbeite mit vielen Leuten zusammen und habe beobachtet, Menschen, die unablässig reden, diskutieren, oftmals über Fehler und Versagen von Leuten, die nicht da sind. Oder reden über sich selbst, was sie alles getan oder tun werden und was sie gewesen sind. Erzählen dumme Witze oder reden von Pillepalle. Aber vorsichtig, jeden von uns ist das schon passiert. Und deswegen müssen wir auf unsere Gesellschaft aufpassen, wo wir hingehen. Wir kommen da so schnell mit hineingerutscht und erzählen nachher genau diesen gleichen Blödsinn. Denn wir sind noch alle keine Engel. Wir sind nur die Schulterblätter, die manchmal hinten herausragen. Aber wir sind alles nur Menschen und alles Lerner. Und hier eine gute Nachricht. Wir dürfen Fehler machen. Wir sind noch Menschen und unser Vater weiß es. Und er wird immer unsere Fehler aufdecken, aber auch wieder zudecken. Denn Gott hat das Törichte erwählt, um die Klugen zunichte zu machen. Trotz allem sollen wir nicht leichtfertig damit umgehen, sondern immer bewusster werden und lernen zu denken, bevor wir sprechen. Und vielleicht sind die drei Siebe anzuwenden. Nutzt es mir was? Nutzt es den anderen was? Oder kann ich was verändern? In Sprüche 18,20 steht, was einer mit seinen Worten erreicht, entscheidet über seine Zufriedenheit. Rede ich positiv oder rede ich negativ? Positiv baut mich auf, negativ zieht mich mit runter. Denn erst kommt der Gedanke, dann kommen die Worte, dann kommen die Gefühle und dann entwickeln wir unseren Charakter. In Sprüche 26,20 steht, wo kein Holz mehr ist, geht das Feuer aus. Und wo kein Klatsch mehr ist, hört der Streit auf. Kohle hält die Glut im Gang. Und Holz das Feuer, so sorgt der Streiter dafür, dass der Zank weitergeht. Epheser 5,4 steht, es passt auch nicht zu euch, gemeine, dumme oder schlüpfige Reden zu führen. Benutzt lieber eure Zunge, um Gott zu danken. Es ist nicht falsch, etwas lustig zu erzählen. Das meine ich nicht damit. Ich mache es selbst gerne, ich lache gerne, bin gerne mit fröhlichen Menschen zusammen. Aber ich meinte nur damit, nicht das Blabla an erster Stelle zu setzen. Gott, unseren Vater und Jesus und der Heilige Geist muss immer Priorität haben. Wir können doch nicht geistlich wachsen, wenn wir uns hauptsächlich nur mit Quatsch beschäftigen. Richtig? Psalm 1 bis 3 steht, wohl der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg der Sünder, noch sitzt da, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und in seinem Gesetze forscht, Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Blätter nicht verwelken und alles, was er macht, gerät wohl. Jemand sagte mal zu mir, weißt du, ich brauche keine Gemeinde. Ich kann auch zu Hause beten und Bibel lesen. Ich höre mir häufiger Prediger von Bibel-TV an oder ich was anderes, aber ich bin genauso ein Christ wie jeder, der in meine Versammlung geht. Hat sich plausibel angehört. Und dann sagte sie noch, ich verstehe gar nicht, dass du andauernd in die Gemeinde hinrennst. Passt auf, was ihr hört, damit ihr nicht ausrutscht. Es ist eine böse Falle. Ich hätte fast zugestimmt, wenn sie die Worte liest, wenn sie es hört, warum nicht? Aber dann las ich plötzlich die Stelle in Hebräer 10, 25. Einige haben sich angewöhnt, in Gemeindeversammlung fernzubleiben. Das ist nicht gut. Vielmehr sollt ihr einander Mut machen. Und das umso mehr, als ihr noch merken müsst, dass der Tag näher rückt, an dem der Herr kommt. Hebräer 10, 25. Jesus Christus nachzufolgen ist ein Prozess, bei dem wir uns gegenseitig helfen, das Leben Jesus in unser Leben zu verwirklichen. Gott, Jesus, der Heilige Geist und die Gemeinde müssen ein Team werden. Es war sicher nie Gottes Absicht, dass wir unser Leben für uns allein leben. Wir haben Gott, Jesus und den Heiligen Geist als auch einander dringend nötig. Und das ist mir so klar geworden. Wir brauchen einander. Wir gehen in die Gemeinde, weil wir Jesus lieben und unseren Vater anbeten wollen. Und wir müssen uns entscheiden. Und triff heute auch und jetzt die Entscheidung, Gott, unseren Vater, Jesus und den Heiligen Geist an erster Stelle zu setzen. Und es dir besser gehen zu lassen. Ich glaube an Gott als unseren Vater und wir sind seine Familie. Amen. Ich war immer ein Einzelkind und wollte immer Geschwister haben. Als meine Tanten Kinder bekamen, war ich immer sehr traurig und wütend auf meine Mutter. Ich wollte auch einen Bruder und eine Schwester haben. Aber jetzt ist mein Wunsch in Erfüllung gegangen. Jetzt bin ich in der Familie Gottes und habe ganz viele Schwestern und Brüder. Amen. Es geht nicht immer um uns, es geht nicht immer um unsere Meinung, es geht nur um Gott. Es geht um Jesus. Und es geht um seinen Rettungsplan. Er ist der Feuerwehrmann. Und er reicht uns zu und er ist immer da. Das ist so wichtig. Ich glaube, dass die Bibel die einzig und verlässliche Quelle für Glauben und Vertrauen und Handeln ist. Drei wieder. Glaube, Vertrauen und Handeln. Gott gab uns dieses Gebot, wer ihn liebt, muss auch seinen Bruder und seine Schwester lieben. Im 1. Johannes steht, wer glaubt, dass in Jesus der Sohn Gottes erschienen ist, hat Gott zum Vater und wer den Vater liebt, der ihn gezeugt hat, wird auch alle anderen lieben, die vom selben Vater stammen. In der Gemeinde kann man das üben, nicht zu Hause allein, denn gemeinsam sind wir stark. Richtig? Halleluja! Wenn wir behaupten, wir haben Gemeinschaft mit Gott und gleichzeitig im Dunkel leben, dann lügen wir und gehorchen nicht der Wahrheit. Leben wir aber im Licht, so wie Gott Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das Blut, das Jesus, sein Sohn, für uns vergossen hat, reinigt uns von jeder Schuld, von jeder. In 1. Johannes 5 steht, denn alle, die Gott zum Vater haben, siegen über die Welt. Der Sieg über die Welt ist schon errungen. Unser Glaube ist dieser Sieg. Denn wer kann die Welt besiegen? Nur wer im Glauben daran festhält, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Amen. Und ich bin so froh, in der Familie Gottes zu sein. Und wenn ihr noch keine Familie Gottes habt, dann kommt doch einfach im Gemeindezentrum der Freien Nazareth-Kirchstraße 51 vom Pastor Johannes Matutis. Hier kann man lernen, noch vertrauter mit unserem himmlischen Vater zu werden. Hier wird reichlich Samen gestreut, um ihn noch besser kennenzulernen. Und ich danke Gott, mein Vater, dass wir das können. Smith Wigglesworth hatte eine passende Antwort bereit, wie wir mit unserem göttlichen Vater noch besser vertraut werden können. Er sagte, ich kann Gott, den Vater, nur durch das verstehen, was das Wort über ihn sagt. Er ist all das, was das über ihn aussagt. Werdet also mit dem Vater vertraut, durch sein Wort, nicht durch Gefühle. In seinem Wort erfahren wir mehr über ihn, über seine Liebe, wie er sich um uns kümmert und wie er uns liebt. Empfangt das Wort und schaut, was von Gott alles verändert wird. Am Anfang war das Wort. Durch das Wort wurde alles erschaffen. Durch den Odem kam alles in die Existenz. Schauen wir uns mal die Geschichte von Gideon an. Gideon war voller Angst. Er hatte sich versteckt und seine Knien zitterten. Er hatte Hosenschlottern gehabt. Aber was sagte Gott zu ihm? Du wirst den Riesen besiegen. Ja, mit was denn? Er hatte doch keine Waffen. Doch er hatte. Er hat das Schwert des Herrn zur Verfügung. Das Schwert des Geistes. Und das ist das Wort Gottes. Gott sagte, du mächtiger Held, von Mut und Kraft, und ziehe jetzt in deiner Stärke. Und was war seine Stärke? Er hat es noch nicht gefühlt. Er hat sich schwach vorgekommen. Aber Gott sagt, zieh in deiner Stärke. Das Wort Gottes. Das Wort Gottes, das Wirklichkeit hervorbringt. Immer hineinreden. Man steht ja, wenn ich schwach bin, soll sagen, ich bin stark. Und Gott hat auch nie gesagt, oh, es ist so dunkel in der Welt, als er die Welt geschaffen hat. Oh, es ist finster. Jammer, jammer. Er hat gesagt, es werde Licht und es ward Licht. Und so sollten wir es auch tun. Auch bei einem Herrn Niemand, der sich so klein fühlt, das Wort hineinreden. Das Wort nennt dich einen Helden und du kannst dann Dinge tun, die du nie fertig brächtest. Das Wort Gottes sagt, ziehe hin in deiner Stärke. In Gideon war keine Stärke, aber das Wort Gottes bracht ihn Stärke. Und so ist es oftmals, wenn wir auch Menschen um uns haben, die so, du kannst es, du schaffst es. Wir brauchen immer wieder jeden Tag die Gegenwart Gottes durch sein Wort. Und das ist das Allerwichtigste, dass wir seine Gegenwart wirklich leben. Macht euch das immer wieder bewusst. Geht nicht nur so routinemäßig mit Gott um. Jeden Tag müssen wir uns das neu in unsere Herzen pflanzen. Gott ist da. Matthäus 6,34 steht, die mag ich besonders, diese Stelle. Quält euch also nicht mit Gedanken an morgen. Der morgige Tag wird sich selber sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last hat. Ich bin zwar Rentnerin, gehe aber immer noch ein paar Stunden arbeiten. Und da muss ich schon an den morgigen Tag denken und planen. Aber was will er uns hier sagen? Mach dir keine Sorgen. Gott möchte nicht, dass wir Angst haben. Er liebt uns doch. Und er weiß doch alles, was wir brauchen. Gott, unser Vater, was heißt Vater? Was ist der Vater für uns? Vater schließt die Fürsorge ein, für die Familie, für die Kinder. Und Erhaltung für all die Sein. Und in Matthäus 6,8 sagt, euer Vater weiß, was ihr braucht, bevor wir ihn bitten. Und in Johannes 6,27 steht, Seht denn, der Vater liebt euch. Vertraut darauf. Er liebt euch, weil ihr mich liebt und nicht daran zweifelt, dass ich von Gott gekommen bin, sagt Jesus. Vertraut darauf, dass die Aufgabe seines Vaters erfüllen und ausführen wird. Wenn unser Vater das kann, dann kann er schon lange. Wir müssen uns auch nicht über andere Gebote Sorgen machen, denn in Römer 13, 8 bis 10 steht, bleibt niemand etwas schuldig, außer die Schuld, die ihr niemals abtragen könnt, die Liebe, die ihr einander erweisen sollt. Wer die Menschen liebt, hat alles getan, was das Gesetz fordert. Und es gibt nichts Besseres, als von Gott gebraucht zu werden. Ihr kennt die Gebote, brich nicht die Ehe, morde nicht, beraube niemand, blicke nicht begehrlich auf das, was anderen gehört. Diese Gebote und alle anderen sind in einem Satz zusammengefasst. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Dann tut man nämlich die Sachen nicht. Wenn ich jemanden liebe, dann will ich den nicht bestehlen. Wenn ich den liebe, dann will ich nicht der Ehe brechen. Dann tut man so viele Sachen nicht, wenn man liebt, wenn man wirklich liebt. Und wenn du dieses Gebot Jesu hältst, hast du alle Gebote erfüllt. Wenn du in die Liebe gehst, bewegst du dich im Bereich Gottes. Das ist ein Kennzeichen. Deine Motivation, egal was du tust, sollte immer aus Liebe sein. Denn Gott ist Liebe und darum beschützt er uns und bewahrt uns. Und sein Wesen drängt ihn dazu. Ich bin selbst Mutter und jede Mutter, jede Eltern bringen jedes Opfer, weil sie ihre Kinder lieben. Sie wollen alles tun und ihren Kindern helfen, damit sie im Leben besser haben können. Aber wie viel mehr unser himmlischer Vater noch? Er will es noch viel, viel mehr. In Psalm 27 steht, da spricht David von der Geborgenheit bei Gott. Der Herr ist mein Licht. Er befreit mich und hilft mir. Und darum habe ich keine Angst. Bei ihm bin ich sicher wie in einer Burg. Und darum zittere ich vor niemand. Wenn meine Feinde mich bedrängen, wenn sie mir voller Hass ans Leben wollen, dann stürzen sie und richten sich zugrunde. Mag ein ganzes Heer mich umzingeln, ich habe keine Angst. Auch wenn es zum Kampf kommt, ich vertraue auf ihn. Amen. Prüfen wir unser Herz heute und seien wir mal ganz ehrlich. Vertraust du wirklich? Wir glauben, aber vertrauen wir auch? Oder schaust du noch auf die Umstände und hast noch ein Aber auf den Lippen? Vertraue auf den Herrn, sei stark und fasse Mut. Vertraue auf den Herrn. Wenn alle dich verstoßen, der Vater nimmt dich immer auf im Namen Jesus. Bei Gott kannst du kommen, wie du bist. Gott erforscht unsere Herzen. David sagte, meine Sünden sind so unzählig. Und Gott sagt, David ist nach meinen Herzen. Es ist nicht die Sünde, die auf die Gott schaut. Er schaut auf unsere Motivation. Er schaut auf unsere Reaktion. Das ist Gott für Gott wichtig. Wenn wir was Falsches getan haben, tut es uns leid. Wir bekennen es Gott und er weiß. Und er wird uns es vergeben. Aber wir sollten es dann auch nicht mehr tun. In Psalm 38, 18 steht, denn es fehlt nicht mehr viel zu meinem Sturz. Meine Schmerzen erinnern mich ständig daran. Ich gestehe es, ich habe gesündigt. Ich finde keine Ruhe wegen meiner Schuld. Herr, lass mich nicht im Stich, bleib nicht fern von mir, mein Gott. Komm, hilf mir, du mein Retter. Geht es uns nicht oftmals auch so wie David? Wir sind alles nur Menschen und Gott weiß es. Erkennen wir und gestehen es. Wir bitten um Vergebung. Bleibt nicht liegen, steht auf und geht einfach weiter. Macht aus Fehlern eine neue Chance. Aus jedem Mist kann man einen Dünger machen. Lasst euch nicht von Menschen fertig machen. Und hört nicht auf ihre Worte, sondern fragt Gott. fragt Jesus. Schaut auf ihn, was würde er sagen? Die Menschen können oft gute Schauspieler sein. Im Psalm 55 steht, süß wie Sahne sind seine Worte, aber sein Herz denkt nur an Krieg, glatt wie Öl fließt seine Rede, doch jedes Wort ist ein spitzer Deutsch. Wir denken oft in Gedanken, oder es kommt jemand und sagt, ah, wie schön, dass du da bist, und was denken wir im Herzen? Oftmals sind wir nicht in der Einheit. Und wenn ihr noch so freundlich redet, glaubt ihm nicht, er hat alles erdenkliche Teufeleien im Sinn. Haben wir nicht sowas auch schon erlebt? Du hast es sicher sowas schon erlebt. Du warst sicher auch schon enttäuscht worden. Warst am Boden. Warst enttäuscht von Menschen, die du vertraut hast. Wir müssen aufpassen, dass uns das, was andere uns sagen, was sie über uns denken, nicht wichtiger wird, als was Gott über uns denkt. Wenn sowas kommt, denkt immer dran, was sagt Gott über uns? Und dann nimm dir den Psalm 55, 23 zu Herzen, wirf deine Last ab, übergib sie dem Herrn, er selbst wird sich um dich kümmern. Niemals lässt er dich im Stich, die ihm die Treue halten. David sagte, und können wir mit ihm übereinstimmen, ich aber vertraue auf dich. Wenn wir mal zusammen sagen, ich aber vertraue auf dich. Achten wir also auf unsere Motive. Wenn wir was tun und warum wir es tun, und achten wir aber auf unsere Reaktion, die wir haben. Es ist so segensreich, mit Gott zu gehen. Und er sehnt sich nach unserer Gemeinschaft. Er sehnt sich danach. Und Paulus sagt, wir sind mehr als Überwinder. Wir müssen auf Kleinigkeit achten. Und wenn wir was lesen, fällt dir dabei was auf? Sind auch Kleinigkeiten. Da steht, wir sind nicht nur Überwinder, sondern da steht, wir sind mehr als Überwinder. Paulus sagt nicht was von sich, dass er ein Überwinder ist, sondern er sagt, aber in dem allen überwinden wir weit, durch den, der uns geliebt hat, Jesus Christus. Halleluja. Ich bin ganz sicher, dass nichts von seiner Liebe uns trennen kann, weder Tod, noch Leben, noch Engel, noch Dämonen, noch andere gottfeindliche Sachen. Weder Mächte, noch Gegenwärtiges, noch Zukünftiges, weder Himmel, noch Hölle. Nichts in der ganzen Welt, liebe Geschwister, kann uns trennen von der Liebe Gottes, die uns verbirgt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Das bedeutet aber nicht, dass du keine Anfechtung mehr hast oder Versuchung. Du wirst nicht immer auf Wolke 7 schweben. Segnungen werden auch nicht immer auf euch herabfallen, wie reifes Obst vom Baum. Fallen jetzt so schön bei uns die Äpfel im Garten. Machen wir uns doch nicht vor und seien wir doch ganz ehrlich. Jesus warnte uns, dass wir in der Welt Probleme haben werden. Niemand geht einfach so problemlos durchs Leben. Ich habe noch niemand gesehen, der problemlos durchs Leben geht. Wenn wir denken, das ist jetzt gelöst, wartet schon das nächste auf uns. Petrus sagte, dass Probleme etwas ganz Normales ist. Er sagt, meine lieben Freunde, wundert euch nicht über die heftigen Anfeindungen, die ihr jetzt erfahrt. Sie sollen euren Glauben prüfen und festigen. In eine große Halleluja-Zeit, wenn es uns alle gut geht, können wir alle Ja schreien. Aber wie sieht es in der Krisenzeit aus? Genau wie in der Ehe, ne? Wenn alles gut geht, wenn die Flitterwochen sind, schreiben wir alle Hurra. Aber wie sieht es nachher aus, wenn Krisenzeiten kommen? Und denkt nicht, dass solche Angriffe etwas Außergewöhnliches sind. Sie gehören zum Christsein dazu. Die Liebe, das Leid. Wir sind Nachfolger Jesus. Und Jesus hat sehr viel Leid erfahren, oder? Ich habe hier ein Neues Testament, was für mich auch ganz neu war. Das habe ich von unserer Schwester Monika. Sie hatte sich da eine Bibel bestellt. Und dann bin ich auf dieses gekommen, das Neue Testament. Und es ist, Lebensberichte sind da mit drin. Also das Buch ist, das Neue Testament ist ganz einfach geschrieben für Leute, die noch nicht so viel damit zu tun hatten. Und dann sind noch Lebensberichte drin geschrieben, wie viele durchs Leid gehen mussten und doch zu Jesus gekommen sind. Und davon möchte ich euch mal eine Geschichte davon vorlesen. Das hat mich so begeistert. Das ist von der Gabi Stanger. Und da steht geschrieben, etwas ist gleich geblieben bei Gabi Stanger. Ihre Liebe zum Handball. Etwas hat sich verändert in den Zeiten der ersten und zweiten Bundesliga und den Phasen der Verletzung. Ihre Beziehung zum lebendigen Gott. Eigentlich fing alles so toll an. Erst mit 15 hatte ich angefangen, Handball zu spielen und bereits anderthalb Jahre später spielte ich in der Jugendnationalmannschaft. Bis 1988 war ich inzwischen 20 und es ging stetig bergauf. Verschiedene Angebote von Bundesligisten sowie die Berufung in die Nationalmannschaft versprachen eine rosige Zukunft. Doch es kam alles anders. Ist das nicht bei uns auch so? Wir haben vollen Erfolg und plötzlich ganz anders. 4 Operationen 1989 und 3 weitere in den folgenden Jahren zwangen mich jeweils zu mehrmonatigen Pausen und das Ende der Karriere drohte. Plötzlich war ich als Handballerin nicht mehr gefragt. Das ist schwer, wenn man erst oben steht und du wirst dann nicht mehr gefragt wirst. Ne? Was war ich denn wert ohne meine sportliche Leistung? Welchen Sinn hatte denn mein Leben ohne Sport? Es musste im Leben wohl mehr geben als Handball spielen. Und bei der Suche nach einer Antwort kam ich an Gott und den Glauben und an Jesus Christus. Sie wäre vielleicht nie dazu gekommen. Und vor allem durch Gespräche mit Menschen, teils selbst Handballer, die mir von ihren Erfahrungen mit Gott erzählten, durch Lesen in der Bibel und durch das Gebet erlebte ich, Gott möchte aus meinem Leben mehr machen. Sie ist also nicht verbittert, sie ist nicht zu Boden. Für ihn bin ich auch so an Krücken, so viel wert, auch an Krücken, dass er seinen Sohn am Kreuz von Golgatha opferte. Er verlangte von mir keine herausragende Leistung, sondern wünschte sich, dass ich mein Leben ihm anvertraue. Wir denken immer, wir müssen viel Leistung bringen. Gerade die Zeiten der Verletzung waren für mich Chancen, Gott besser kennenzulernen. Und von ihm wurde ich nicht enttäuscht. In Matthäus 16, Vers 26 steht, denn was gewinnt ein Mensch selbst, wenn ihm die ganze Welt zufällt und er dabei das ewige Leben verliert? Und das war, was mich sehr beeindruckt hatte. Wir können alles im Leben haben, aber was ist, wenn wir Gott nicht haben? Mir wurde klar, was würde es mir nützen, alle sportlichen Ziele erreicht zu haben, wenn ich dabei den Sinn des Lebens verpasst hätte und am Ende mit leeren Händen dagestanden habe. Gott sei gedankt, dass ich mich ihm anvertrauen darf und das ist der größte Sieg des Lebens. Und die Freude darüber hält ewig. So ein großes Schicksal. Und sie hat dann solche Erkenntnis bekommen. Und das ermutigt einen doch, oder? Und schauen wir uns auch mal Paulus sein Leben an. Durch ihn haben wir alles. Wir hätten nicht so viel in Europa, wenn Paulus nicht gewesen wäre. Aber er hatte doch wirklich allen Grund zum Meckern und zum Jammern. Oder zum Verzweifeln wären. Er wurde geschlagen, saß im Gefängnis. Aber was macht er? Er schmeißt nicht alles hin, so wie wir es oft tun. Geht nicht weg, aus. Nein, er macht genau das Gegenteil. Er singt um Mitternacht mit Silas Loblieder zu Gott. Ist doch unvorstellbar, oder? Mittendrin im Leid können wir mit Gottes Hilfe triumphieren. Warum konnte Paulus in jeder Situation so stehen? Wie oft sind wir doch schon entmutigt bei Kleinigkeiten? Im Gegensatz zu Paulus. Er war doch auch nur ein Mensch wie du und ich. Warum verzweifeln wir andauernd bei so Kleinigkeiten in dem, was Paulus erlebt hat? Schauen wir doch mal seine Einstellung zum Glauben hin an. Im Gegensatz zu unserer. Was sagen wir denn? Ich versuche, Gott zu dienen. Aber ich weiß nicht, ob ich es wirklich immer so tue. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Das ist Zweifel, Leute. Und wir werden vom Feind besiegt dadurch. Paulus sagt immer voller Gewissheit. Und er sagte voller Überzeugung, ich gehöre ihm. Sagt es mal. Ich gehöre ihm. Genau. Aber dann kommt wieder, na ja, ich hoffe, dass ich ihm gehöre. Du bist dich noch nicht ganz so sicher. Sei so überzeugt wie Paulus und sage, ich weiß, dass ich ihm gehöre. Sag mal, ich weiß, dass ich ihm gehöre. Ich diene ihm und vertraue ihm. Halleluja. Gott möchte, dass wir wachsen. Und ich bin so froh, dass Jesus so geduldig mit mir ist und mit euch. Er hilft uns durch seinen Heiligen Geist. Paulus hatte auch niemand beschimpft, wenn jemand vom Glauben abgefallen ist, von der Gemeinde zum Beispiel. Er hat noch nicht mal gesagt, nichts gesagt. Wisst ihr, meine Kinder haben oft geschrieben, als Babys. Aber wären sie erwachsener geworden, wenn ich sie eine geschlagen hätte? Die Babys, wenn sie mal schreien? Sie hätten vielleicht sogar noch lauter geschrien. Aber verständiger wären sie nicht geworden. Also habe ich ihnen das Fläschchen gegeben. Wenn ich sie geschlagen hätte, hätte ich sie vielleicht herabgesetzt. Und sie hätten nichts verstanden. Sie hätten vielleicht gedacht, oh, meine Mama hat mich nicht mehr so lieb. Also gab ich ein Fläschchen. Ihre Nahrung, was sie gerade brauchten. Und jeder braucht von uns andere Nahrung, auch im Geistlichen. Wir müssen in Babys auch Kinder, in Menschen, die verloren scheinen, Vertrauen wecken, nicht abstempeln, nicht etikieren, sondern Vertrauen schenken in ihn. Und da heißt es, der Herr hält die fest, die hinfallen und hilft denen, auf die zusammengebrochen sind. Psalm 145. Und Gott hält auch dich, wenn gerade jemand gefallen sein sollte. Das geistliche Wachstum ist dem Natürlichen sehr ähnlich. Paulus hatte niemand entmutigt. Niemand. Er hat sie immer mit Liebe auf ihre Fehler aufmerksam gemacht. Man kann es ja so und so machen. Aber mit Liebe. Und das finde ich ganz toll. Er lobte, was sie gut taten. Und ermutigte sie immer wieder und sagte immer, strebe danach, streckt euch aus danach. Es gehört doch euch. Richtet nicht auf, dass ihr nicht gerichtet werdet. Wir haben da nicht das Recht, irgendjemand zur Schnecke zu machen. Was würde Jesus tun? In meiner Seniorengruppe habe ich auch einen Gesprächskreis. Und am Ende eines Gesprächskreises hatte ich mal Zettel verteilt. Und da musste jeder raufschreiben von den anderen, was er gut fand. Hätten wir hier auch mal verteilen können. Mal sagen können, was wir so gut finden an den anderen. Und dann nahmen sie es mit nach Hause und sie waren ermutigt. Wir haben nicht auf die Fehler rumgetrampelt von den anderen. Jeder hat auch was Gutes. Und dieses Gute haben wir hervorgehoben. Und somit kann der andere wieder wachsen. Wenn wir was Negatives über den anderen machen, dann treten wir doch noch mal auf. Man muss den Menschen was geben. Es muss nicht großartig sein. Kleinigkeiten haben manchmal eine große Wirkung. Ein Lächeln kostet uns nicht viel. Ein gutes Wort, das ermutigt. Paulus hat niemand entmutigt in seinen Gemeinden, sondern er sagte, alles gehört euch. Wenn man auch nicht zu dieser Erkenntnis gekommen ist, aber es stand ihm zu. Sie konnten es vielleicht noch nicht schätzen, aber es noch nicht benutzen. Aber es stand ihnen zu. Niemand soll sich etwas vormachen. Wenn es welche unter euch gibt, die sich nach den Maßstäben dieser Welt für weise halten, müssen sie töricht werden nach diesen Maßstäben, um wirklich weise zu werden. So manch einer, der sich so schlau gedunkt hat, der muss mal blamiert werden vielleicht. Dass er merkt, dass er nicht so schlau ist. Das passiert. Und im Prediger heißt es, sehe morgens deine Saat aus, morgens schon. Und leg auch abends deine Hände nicht in den Schoß. Denn du kannst ja nicht wissen, welches von beiden gedeiht oder ob sogar beides gelingt. Wir haben unsere Kinder geliebt und wir streicheln sie auch als Babys. Aber so manche Nacht haben sie unseren Schlaf geraubt. Und irgendwann war unser glücklicher Moment, als wir sie streichelt hatten. Aber dann kam der glückliche Moment. Dann umarmten sie uns das erste Mal. Das ist nicht ein schönes Gefühl? Und sie gaben uns die Liebe zurück, die wir ihnen vorher gegeben haben, was sie nicht wussten, was sie nicht konnten. Und das ist ein unbeschreibliches Gefühl. Und hier bei Kindern sehen wir schon Liebe und Hoffnung. Und das sollten wir auch in unseren Alltag tun, egal wen wir treffen. Den Herrn ernst nehmen ist der Anfang aller Weisheit, steht in Sprüche 19. Gott, den Heiligen kennen, ist Einsicht. Durch die Weisheit wird dein Leben verlängert. Wenn du weise bist, hast du selber den Nutzen davon. Wenn du aber ein eingebildeter Spötter bist, musst du selber die Folgen tragen. Was die Menschen für Tiefsinn halten, ist in den Augen Gottes Unsinn. In den Heiligen Schriften heißt es, Gott fängt die Klugen im Netz ihres eigenen Schlauheit. Und es heißt auch, der Herr kennt die Gedanken der Weisen und weiß, wie sinnlos sie sind. Die Bibel ist Tatsache eine wirkliche Gebrauchsanweisung für unser Leben. Was wir da alles drin finden und uns zu Herzen nehmen können, ist wirklich sagenhaft. Und darum soll sich niemand etwas auf einen Menschen einbilden. Och, ich kenne den oder ich kenne den und ich kenne den. Oder mit einem bevorzugten Lehrer prahlen. Euch gehört doch alles, ob es nun Paulus ist oder Apollos ist oder Petrus oder der Pastor, wen auch immer. Euch gehört die Welt, das Leben und der Tod und die Gegenwart und die Zukunft. Alles gehört euch. Und ihr gehört aber Jesus. Und Jesus gehört Gott. Amen. Ein reifer Mensch weiß, was in Jesus gehört. Bloß, ja, wissen tun viele, aber tun sie es auch. Die Pharisäer wussten es auch damals. Der Unterschied aber ist, ein reifer Mensch weiß und benutzt es aber auch. Er isst regelmäßig und die geistige Speise, das Wort Gottes. Und als Kind hatte ich schon an Gott und an Jesus geglaubt, von ihm gehört, von ihm gelesen, getauft und war auch eingesegnet. Ich habe 3 Taufen, ich habe erst eine Nottaufe gehabt, weil ich mit 3/4 Jahr schon auf Sterbebett lag. Dann bin ich in die Kirche nochmal getauft worden. Ich hatte Glück gehabt, dass der jüdische Arzt so gläubig war und es getan hat. Und dann hier nochmal getauft worden. Aber die ganze Zeit über habe ich auch mit meinen Kindern, meine Puppen und Bären auch schon Predigten gehalten. Und mein Lieblingsfach war immer Religion gewesen. Aber das war Wissen. Es war noch nicht in mein Herz. Und das ist ein Unterschied. Ob ich Wissen habe oder ob es wirklich in mein Herz ist. Es war nur im Verstand. Und ich war irgendwie auf der Suche. Ich wollte was erleben. Aber ich kam auf den falschen Weg. Nach langer Zeit führte mich Gott in diese Gemeinde. Und da wurde ich nochmal getauft. Aber nichts geschieht über Nacht, liebe Geschwister. Ich fing an, die Bibel zu lesen, regelmäßig in den Gottesdienst zu kommen. Nicht, weil ich musste oder weil mich jemand drängte, sondern es zog mich hierher. Es zog mich. Und ich konnte nicht anders. Und ich wollte mehr von Jesus, mehr von meinem Vater, mehr vom Heiligen Geist wissen. Und ich hatte jeden Tag Gemeinschaft mit meinem Vater, mit Jesus und durch den Heiligen Geist. Aber das habe ich erst hier kennengelernt. Dazu musste ich erst 56 Jahre werden. Und es wurde mir immer mehr und mehr bewusst, dass mein Vater ist. Und heute danke ich ihm für ein völlig neues Leben. Und jeder, der von Neuem geboren ist, muss lernen und wissen, wer er in Jesus ist. Und dass kein Jesus sein Retter ist. Das muss uns bewusst werden. Es muss wirklich in unser Herz hineingehen. Nicht nur vom Verstand. Es muss hier reingehen. Wir können nichts für unsere Rettung tun. Wir setzen alles daran, dass sich unsere Rettung voll und ganz in unserem Leben auswirkt. Und daher sollten wir uns bewusst machen, wer wir sind in Gott. Wir sind eine neue Schöpfung in Jesus und wir müssen in Jesus leben und wachsen. Amen. Lasst uns also festhalten an der Hoffnung, zu der wir uns bekennen. Wir haben noch einen überragenden obersten Priester, der alle Himmel durchschritten hat und sich schon bei Gott im himmlischen Heiligtum befindet. Jesus, der Sohn Gottes. In 1. Johannes steht: Meine lieben Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr kein Unrecht tut. Sollte aber jemand schuldig werden, so haben wir einen, der beim Vater für uns eintritt. Jesus, den Gerechten, der ohne Schuld ist. Römer 8 steht: Wer kann sie verurteilen? Christus ist für sie gestorben. Ja, noch mehr, er ist vom Tod erweckt worden. Er hat seinen Platz an Gottes rechter Seite. Dafür tritt er für uns ein. Seid ihr einverstanden? Amen. Halleluja. Kommt da ein bisschen klein, ne? So ganz einverstanden seid ihr nicht, ja? Wenn wir uns von diesen Worten ernähren, werden wir Erkenntnisse bekommen und wachsen. Und lasst den Samen aufgehen. Wir müssen auch vertraut werden mit dem Heiligen Geist. Und als ich das erste Mal in dieser Gemeinde kam, war ein Gastsprecher da. Und plötzlich sangen alle in Zungen. Und für mich war das alles fremd. Ich habe vielleicht einen Schreck gekriegt und wollte nie wieder in diese Gemeinde gehen. Aber Gott zog mich doch wieder her. Und ich dann die Predigten von Pastor Matthäus hörte, wurde mir alles schrittweise klarer. Schrittweise. Und mir wurde bewusst, dass die Bibel, das Wort Gottes, eine wirkliche Gebrauchsanweisung für mein Leben ist. Und heute danke ich Gott für das Sprechen in neuen Zungen. Und das erste Mal, als ich anfing, in neuen Zungen zu sprechen, hatte ich ein wunderbares Gefühl. Aber Leute, seid auch hier vorsichtig. Gründet euer Leben nicht auf Gefühle, sondern allein auf das Wort Gottes. Denn Jesus sagte: Und ich werde den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Helfer gibt, der immer bei euch bleibt. Das ist der Geist der Wahrheit, der Heilige Geist. Die Welt kann ihn nicht bekommen, weil sie ihn nicht sehen kann und von ihm nichts versteht. Aber ihr kennt ihn, denn er wird bei euch bleiben und in euch leben. Und wenn du das weißt und dir es ganz bewusst ist, dass er in dir drinne ist, dann wirst du in einer Notlage nicht mehr wie ein kopfloses Hähnchen umherflattern und nach Hilfe suchen. Dann weißt du, der, der in mir ist, ist größer als mein Problem. Sei in enger Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist und er wird dir zeigen, was du tun sollst. Wenn du von Neuem geboren bist, mit dem Heiligen Geist erfüllt bist, dann kannst du alles überwinden mit ihm. Er ist unser Ratgeber, Kraftgeber, Helfer und Tröster. Brauchst du noch mehr in deinem Leben? Lerne, was über ihn gesagt wird. Dann weißt du auch, was er tun wird. Du kannst dich auf ihn verlassen. Entspanne einfach, denn du weißt, dass der Größere in dir ist. Er wird dich durchbringen. Vertrauen, Vertrauen, Vertrauen ist das Wichtigste. In Kolosser 1, 13, 14 steht, denn er hat uns aus der Gewalt der dunklen Mächte gerettet und uns unter die Herrschaft seines geliebten Sohnes gestellt. Durch den Sohn und in dessen Machtbereich ist uns die Erlösung zuteil geworden. Unsere Schuld ist uns vergeben. Wir sind also befreit. Halleluja. Atme tief durch. Satan hat keine Macht mehr über dich, über die Gemeinde oder über mich. Glaube und vertraue. Deshalb dürfen und wollen wir Satan auch keine Macht mehr zugestehen. Wir sind aus seiner Macht befreit. Wir sind verrückt, sagen manche, wenn wir so reden. Und ich sage dann immer, ja, ja, ihr habt recht. Aber wir sind aus dem finsteren Reich verrückt worden, in das Reich des Lichtes. Halleluja. Du stehst unter seinem Schutz. Ist das nicht eine gute Nachricht? Räume dem Wort Gottes die Herrschaft über deine Seele, Geist und über deinen Körper ein. Über alle drei. Denn in Matthäus 4 steht, Jesus sagte, der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein, er lebt von jedem Wort Gottes. Nur so lässt es sich in Übereinstimmung mit Gott leben. Denn das Wort Gottes ist sein Wille. Wenn jemand sagt, er weiß nicht, dann soll er lesen, sein Wort ist sein Wille. Hier ist bei natürlich das gesamte Wort Gottes gemeint. Im Vordergrund steht für uns das Neue Testament. Als ich anfing, hatte ich damals mit den Briefen angefangen. Das andere war mir alles zu schwer, das habe ich nicht verstanden. Da hatte ich vieles gefunden, was an mich gerichtet war. Heute noch immer mehr. Man kann 10-mal, 100-mal die gleiche Bibelstelle lesen. Aber wenn man mit Gott ist, ist plötzlich immer mehr, erkennt man. Alles, was wir von Gott haben, haben wir aus Gnade. Es heißt, der Glaube kommt aus der Predigt. Aber wir brauchen erst seine Barmherzigkeit. Wenn wir seine Barmherzigkeit nicht haben, hören wir uns dann noch eine Predigt an? Erst kommt die Barmherzigkeit. Er muss uns das im Herz reingeben, dass wir uns überhaupt eine Predigt anhören. In Epheser 4,13 steht, so soll es dahin kommen, dass wir alle die eine Kraft des einen Glaubens und der einen Erkenntnis des Sohnes Gottes an uns zur Wirkung kommen lassen und darin eins werden, dass wir alle zusammen den vollkommenen Menschen bilden, der Christus ist, und hineinwachsen in die ganze Fülle, die Jesus in sich umfasst. Wir sind dann nicht mehr unmündige Kinder, die kein festes Urteil haben und auf dem Meer der Meinung umhergetrieben werden, wie ein Schiff von den Winden. Wir fallen dann nicht mehr auf das falsche Spiel herein, mit dem betrügerischen Menschen andere zum Irrtum verführen. Vielmehr stehen wir fest zur Wahrheit, die Gott uns bekannt gemacht hat, und halten in Liebe zusammen. In Liebe. So wachsen wir in allem zu Christus empor, der unser Haupt ist. Und von ihm her wird der ganze Leib zu einer Einheit zusammengefügt und durch verbindende Glieder zusammengehalten und versorgt. Jeder einzelne Teil erfüllt seine Aufgabe und so wächst der ganze Leib und baut sich auf. Unser Vater will, dass wir wachsen. Stellt euch mich mal jetzt als Baby vor, im Kinderwagen, strampeln mit Nuckelchen. Ich habe nichts gegen Babys, aber ich stimme mit euch überein. Babys sind süß und goldig. Man könnte sie immer nur liebkosen. Aber wäre es nicht traurig, wenn ich mit meinen 65 Jahren nicht gewachsen wäre, immer noch im Kinderwagen wäre? Verstandesmäßig, aber auch körperlich. Genauso ist es auch im geistlichen Bereich. Unser Vater will nicht, dass wir in einem Babystadium bleiben. Wie im körperlichen Bereich, Barbie, Kind, Erwachsen, reifes Alter, so sollen wir auch im geistigen Bereich wachsen. Und manchmal können Christen noch so alt sein und trotzdem noch im Kindesalter bleiben. Selbstsüchtig, eifersüchtig, hochempfindlich, neidisch und verletzbar, zornig und aufgebläht wie ein Frosch. Geschwister, bleibt nicht im Fleisch stecken. Und gebt euch nicht dem Fleisch hin. Ich habe in einem Buch gelesen, da hat die Kathrin Koller ein Gebet gesprochen, das hat mir sehr gut gefallen. Das heißt, Herr, manchmal fällt es mir schwer, meinen Weg zu gehen und zu sein, wie ich bin. Oft versuche ich herauszufinden, wie andere mich gerne hätten. Ich setze vieles ein, täusche manches vor und gebe mich dabei auf. Herr, ich bitte dich, lass mich erkennen, dass ich einzigartig gedacht und von dir gewollt bin, so wie du mich geschaffen hast. Herr, ich danke dir für die Menschen, die mich trotz meiner Schwächen und Fehler annehmen und mir Achtung entgegentreten. Und sie helfen mir dabei zu lernen, mich selber Stück um Stück anzunehmen. Amen. Gott kann unendlich viel mehr an uns tun, als wir jemals von ihm erbitten oder ausdenken können. So mächtig ist die Kraft, mit der er in uns wirkt. Wir müssen nicht in diesem fleischlichen Bereich bleiben. Wer sich angesprochen fühlt, kehrt einfach um. Die Kraft Gottes ist in uns mächtig. Gebt euch in dieser Kraft hin. In Philipper 4, 12 bis 13 steht, ich kann Not leiden, ich kann im Wohlstand leben, mit jeder Lage bin ich vertraut. Ich kenne satt und ich kenne Hunger. Ich kenne Mangel und ich kenne Überfluss. Allem bin ich gewachsen, durch den, der mich stark macht, Jesus. Und das klingt nicht nach einem Babystadium. Viele Christen sind völlig sprachlos, wenn Krankheit kommt, wenn sie Besitz verlieren oder ein Verwandter stirbt. Der Tod ist zwar noch da und jeder muss mal sterben, aber er hat keine Macht mehr. Denn das Leben hat den Tod überwunden. Jesus hat den Tod überwunden. Und deswegen hat Paulus geschrieben, denn der Inhalt meines Lebens ist Christus und deshalb ist Sterben für mich ein Gewinn. Nicht das jetzige Leben ist das Beste, sondern das geistliche Leben. Das Beste kommt noch. Jesus kann uns ewiges Leben schenken. Krisenzeiten, Schicksalsschläge hat jeder von uns. Aber das ist auch eine Prüfung für uns, wo wir stehen. Wir sind hier in der Welt, ist uns wie eine Bewährungsprobe. Ob wir schon ein bisschen gewachsen sind. Für die, die sich nicht entfaltet haben, ist es unmöglich, das einzusetzen, was ihnen gehört. In der Krisenzeit bewährt sich Glauben und Vertrauen oder ob wir nur religiös spielen. Mit Jesus zu gehen, ist es sehr ernst, aber auch sehr schön. Ein Leben mit Jesus bedeutet, eine wirkliche Beziehung mit ihm zu haben und ein Trachten nach zunehmender Heiligung. In Epheser 5 steht, nehmt euch Gott zum Vorbild. Ihr seid doch seine geliebten Kinder. Euer ganzes Leben soll von der Liebe bestimmt sein. Denkt daran, wie Christus uns geliebt hat und sein Leben für uns gegeben hat, als eine Opfergabe, an der Gott gefallen hat. Die Bibel sagt, dass wir uns prüfen sollen. Das heißt, ich muss mich selbst prüfen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, dann gibt es Bereiche, wo ich schon ganz gut erwachsen bin, aber manchmal bei Gelegenheiten komme ich mir auch manchmal wie ein Baby vor. Na, manchmal vielleicht wie ein Kind. Aber wir können nicht über Nacht reifen. Der Apfelbaum oder der Kirschbaum hat auch seine Reifezeit. Die ganze Natur hat seine Reifezeit, wenn wir uns die angucken. Wenn unsere Kinder in den Garten kommen, dann schauen sie immer zuerst, was neu gewachsen ist und freuen sich daran. Auch die Engel Jesus und unser Vater freuen sich und beobachten uns. Und eine Sportsfreundin von mir zeigt mir immer Bilder von ihrer kleinen Enkelin. Und da sagt sie immer, schau mal, jetzt kann sie schon das. Schau mal, sie freut sich, wie sie sich entwickelt. Aber wie viel mehr freut sich unser Vater im Himmel, wenn wir uns entwickeln und reifen und wachsen. Ich war vor 65 Jahren ein Baby und bin nicht über Nacht alt geworden. Wir müssen also immer Geduld haben. Alles hat seine Zeit. Und ich frage dich, kennst du jemanden, der schon völlig erwachsen oder reif ist? Ich nicht. Kennst du jemanden, der völlig vollendet ist in der Liebe? Ich nicht. Aber ich lobe und danke Gott dafür, dass wir alle gemeinsam hier auf dem Weg dahin sind. Amen. Ich konnte nach dem ersten Schuljahr auch nicht gleich die Oberschule besuchen. Ich war nur glücklich, wenn ich von der ersten Klasse zur zweiten versetzt wurde. Aber ich hatte mal den Ehrgeiz, ich wollte nicht sitzen bleiben. Auch im geistlichen Bereich sollten wir nicht zum Stillstand kommen. Wir gehen alle der Vollendung entgegen. Wir sind alle auf dem Weg. Gehen wir niemals auf. Niemals. Und schmeißen alles hin. Bloß weil wir einen Fehler gemacht haben und mal gefallen sind. Das tun wir jeden Tag. Nein, steh immer auf. Und es heißt in den Psalmen, und ob ich schon wanderte durch das finstere Tal, denk daran, an die Kleinigkeiten. Ich bleib nicht sitzen im Tal, sondern wir wandern durch das finstere Tal. Das ist ein ganz großer Unterschied, ob ich sitzen bleibe und jammere und klage oder ob ich durchwandere. Achtet auf das Wort wandern. Denkt immer daran, Jesus sitzt zur Rechten des Vaters und tritt für dich ein. Er ist euer Rechtsanwalt. Halleluja. Bleibt euch bewusst, jeder Schritt, der uns aus Liebe herausführt, führt uns weg von Vater. Wir müssen immer die Liebe haben. Und jedes Wort, das nicht in Liebe gesprochen wird, ist Sünde. Jede Handlung, die nicht aus Liebe geschieht, ist Sünde. Aber denkt daran, wir haben einen Rechtsanwalt, wir haben einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus. Wir versagen tagtäglich, müssen wir zugeben, weil wir oftmals nicht in der Liebe gehen. Aber trotz allem rufe ich euch zu, verzweifelt nicht. In der Bibel wird viel von Versagen berichtet. Aber sie sind nicht stehen geblieben, sie sind nicht liegen geblieben, sie sind aufgestanden und sind weitergegangen. Das Wort Gottes ist geistliche Nahrung, Nahrung für deinen Geist. Die Erkenntnis des Wortes Gottes hilft uns zu wachsen. Wir haben einen lebendigen Gott, mit dem wir reden können und auch Antwort bekommen auf vielseitige Weise. Und ich möchte jetzt zum Schluss kommen und enden mit Sprüche 4,10, der sagt, mein Sohn, achte genau auf das, was ich dir sage. Dadurch verlängerst du dein Leben. Ich will dich auf den Weg der Weisheit und Lebensklugheit bringen. Es ist ein gerader Weg. Und wenn du diesen Weg gehst, wird kein Hindernis deine Schritte hemmen. Selbst wenn du läufst, wirst du nicht stolpern. Bleibe bei dem, was du gelernt hast und verleugne es nicht. Halte an den Lehren der Weisheit fest. Dein Leben hängt davon ab. Richte dich nicht nach dem Vorbild gewisserloser Menschen. Folge nicht dem Beispiel der Unheilstifter. Habe nichts mit ihm zu tun. Gehe nicht auf ihren Wegen. Wende dich von Unrecht ab. Lass dich nicht darauf ein. Schlechte Menschen können nicht einschlafen, wenn sie nicht vorher etwas angestellt haben. Sie finden erst Ruhe, wenn sie jemanden zu Schaden gebracht haben. Unrecht ist ihr tägliches Brot und Gewalttätigkeit der Wein, an dem sie sich berauschen. Das Leben der Menschen, die auf Gott hören, gleichen dem Sonnenaufgang. Es wird heller und heller, bis es völliger Tag geworden ist. So geht es Gottes Kinder. Aber das Leben derer, die Gott missachten, ist wie die finstere Nacht. Sie kommen zu Fall und wissen nicht, worüber sie gestolpert sind. Mein Sohn, höre mir gut zu und achte auf meine Worte. Präge sie dir ein, damit du sie im Herz und Sinn behältst und nie verlierst. Sie erhalten den Menschen, der sie befolgt, bei Leben und Gesundheit. Mehr als auf alles andere, achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Lass deine Lippen keine Unwahrheit aussprechen. Über deine Lippen soll keine Verleumdung oder Täuschung kommen. Lass deine Augen gerade ausschauen. Richte deine Blicke genau auf deinen Weg und überlege, was du tun willst und dann tu es entschlossen. Lass dich nicht von der richtigen Entscheidung abbringen, damit deine Füße nicht auf Abwege geraten. Passt auf und seid wachsam und denkt daran, es geht um Jesus und seine Gegenwart. Und dass ihr euch so eifrig für die gute Nachricht einsetzt, seit dem Tag, an dem ihr sie angenommen habt. Setzt euch ein dafür. Bis heute. Und ich bin ganz sicher, Gott wird das gute Werk, das er bei euch angefangen hat, auch vollenden. Bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus kommt. Amen. Gott spricht, durch Umkehr und Ruhe könnt ihr gerettet werden. Durch Stillsein und Vertrauen könnt ihr stark sein. Aber manchmal wollt ihr es nicht. Nicht von mir, steht im Jesaja. Kannst du noch abschalten? Hältst du noch Stille aus? Genieß doch mal die Ruhe beim Spaziergang, das Zwitschern der Vögel. Vielleicht das Rauschen eines Flusses oder sogar Gottes leise Stimme, die dir etwas zu sagen hat, und akzeptiere Gottes Wort. Du wirst frei werden davon. Amen. Gut, dann wollen wir jetzt unser Opfer mit Freude aufnehmen. Dank dem Herrn, preist ihn. Und zum Schluss wollen wir uns verabschieden mit den Worten von Albert Schweitzer aus dem Buch Wider alle Resignation. Wartet nicht, bis du alles verändern kannst, sondern tu das Mögliche. Warte nicht, bis der Tag kommt, sondern ergreife das Morgen. Warte nicht, bis andere dir auf die Schulter klopfen, sondern geh, wenn es sein muss, alleine. Warte nicht, bis andere dich mitnehmen, sondern geh mit Mut und Stärke. Warte nicht, bis die Türen sich von selbst auftun, sondern klopfe so lange, bis sie aufgehen. Warte nicht, bis Gott etwas tut. Er hat nur unsere Hände und unsere Herzen. Warte nicht, wenn alles um dich herum grau und eintönig ist, sondern bringe Farbe und Musik ins Leben. Warte nicht, weil die Sonne untergeht und alles Nacht zu werden scheint, denn die Mitte der Nacht ist der Anfang des Tages. Wartet nicht, weil Fehler und Schuld dich blockieren, sondern gehe und entschuldige dich. Warte nicht, bis die Tyrannei der Angst Triumphe feiert, sondern überwinde die Angst im Vertrauen auf Gott. Nehmt euch das zu Herzen. Und ich bin in so guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird bis auf den Tag Jesus Christus. Und ich möchte jetzt nur noch mal die Themen noch ansagen für Freitag, den 9. August. Gott hat die Gleichberechtigung geplant. Und den 10. übe Barmherzigkeit und Liebe. Und am 11. August, 10 Uhr, von Gott angenommen mit Pastor Johannes. Und wir wollen uns mit den Worten Paulus jetzt verabschieden. Durch die gute Nachricht zeigt Gott euch allen, wie er selbst dafür sorgt, dass du vor ihm bestehen kannst. Der Weg dazu ist von Anfang bis zum Ende bedingungsloses Vertrauen auf Gott. Ich sage euch jetzt einfach nur in diesem Sinne, tschüss, kommt gut nach Hause, seid gesegnet, bis am Freitag.